Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Wenn wir über Technologieentwicklung sprechen, denken wir immer an Silicon Valley, der Ort der Innovation. Aktuell ist in der Presse auch mal von Silicon Saxony zu hören. Ich bin mir noch nicht sicher, was es damit auf sich haben wird. Wir werden sehen. Was wir da aus europäischer Perspektive häufig vergessen, ist, dass die Welt auch außerhalb von Europa und den USA existiert. Und ein Einblick in eine andere Technologieszene wird uns heute Aleph geben. Wenn ihr im Nachgang dazu Fragen habt, und ich hoffe, dass es dazu viele noch kommen werden, haben wir nach dem Vortrag Zeit, darüber zu sprechen. Bis dahin, viel Spaß. Danke, Aleph.
Ja, hi. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid, obwohl es Badewetter ist. Ich werde euch heute Einblicke in Kenias Tech-Szene zeigen. Kurz zu mir, ich bin Aleph, sie ihr und arbeite bei Jugend Hackt in Berlin. Davor habe ich an der Uni gearbeitet und war immer wieder in Nairobi, also der Hauptstadt Kenias, um zu Startups und technischen Innovationen zu forschen. Und aus dieser Forschung werde ich euch heute den Teil präsentieren, der sich vor allem mit den Auswirkungen internationaler Investitionen in diese kenianischen Startups befasst. Das heißt, zuerst werde ich so ein paar Einblicke in die Tech-Szene Nairobis geben und dann werde ich darauf eingehen, inwiefern Technikentwicklung für Kenias IngenieurInnen sich revolutionär anfühlt und auch wie das Land revolutionär scheint. Und um dann abschließend zu zeigen, dass internationale Investitionen, vor allem aus den USA und Europa, also dem globalen Norden, kenianischen Akteuren nicht erlaubt, eigenmächtig zu handeln, eigenmächtig zu innovieren und dass durch diese Investitionen eigentlich koloniale Machtbeziehungen aufrechterhalten werden. Wundert euch nicht, ich habe hier so analoge Skripte, damit ich mich nicht verhasple. Das heißt, ich werde oft darauf schauen. Genau, Innovation, Digitalisierung, Industrie 4.0, Startup, Coworking Space. Diese Schlagwörter umgeben uns eigentlich mittlerweile tagtäglich. Das heißt, die Innovationsgesellschaft ist ein globales Phänomen geworden. Das bedeutet, die Innovation von Technologien wird nicht mehr vermeintlich einzelnen Genies wie Thomas Edison, dem nachgesagt wird, ganz alleine die Glühbirne entwickelt zu haben, oder exklusiven Laboren wie dem CERN in Zürich zugeschrieben. Anstattdessen gibt es DIY-Anleitungen oder Tipps erfolgreicher Geschäftsleute im Internet. Und diese scheinen jeder Person eigentlich die Möglichkeit zu eröffnen, ja, mit ihrer technologischen Idee die Welt zu verändern. Und ich habe mich gefragt, was hat das eigentlich zur Auswirkung? Es hat zur Auswirkung, dass überall auf der Welt Arbeitsplätze die so gestaltet werden, dass sie die Arbeit an technologischen Innovationen fördern sollen. Also es sind Coworking Spaces, Makerspaces, wie wir hier auch am letzten Zelt haben. Also kreative Orte, an denen jede einen Arbeitsplatz mieten kann, wenn man das professionell macht. Es gibt Inkubatoren, Acceleratoren, die durch Hackathons, Wettbewerbe, Startups, technologische Ideen aussuchen und finanziell und ideell fördern. Genau, hier sieht man noch einen Makerspace. Und dieser Hype um diese innovativen Arbeitsplätze ist global, also ne, auch in Deutschland sehen wir das. Aber in Afrika kann man eigentlich das rapide Aufkommen quantitativ sehr gut nachvollziehen. 2011 gab es insgesamt 5 Technology Hubs, also Coworking Spaces und Makerspaces, in 4 verschiedenen Ländern Afrikas. 5 Jahre später, 2016, wurden von der Weltbank 173 gezählt. Und laut der GSMA, das ist die weltweit größte Vereinigung von Mobilfunkanbietern, gibt es seit Beginn 2019 618 Tech-Hubs in zahlreichen Ländern Afrikas. Und ich meine, das war vor 4 Jahren. Die Zahl wird sich wahrscheinlich wieder verdoppelt haben. So, und Hanno hatte ja schon einleitend das Silicon Valley genannt. Vorbild der meisten innovativen Arbeitsplätze in Subsahara-Afrika ist das Silicon Valley. Mutua und Ali, das sind 2 Technikexperten aus Nairobi, nennen es die Globalisierung des Silicon Valleys. Für sie ist es selbstverständlich, das Silicon Valley als Fortbild zu nehmen, da es wie eine gut funktionierende Maschine ist, die nicht aufhört, Innovationen zu produzieren, die die Welt verändern. Und so scheint es nicht zu verwundern, dass vermeintlich neue oder vom globalen Norden neu entdeckte Orte der Innovation als aufstrebende Silicon Valleys oder Silicon Valley-Kopien benannt werden. Also Shenzhen wird als Silicon Valley of Hardware genannt. Kapstadt wird Silicon Cape genannt. Und Nairobi, worüber ich sprechen würde, ist Silicon Savannah getauft worden. Und Nairobis Ruf als Silicon Savannah entstand um 2007 und ist auf zwei Software-Innovationen zurückzuführen. Und zwar Ushahidi, das seht ihr oben, und M-Pesa unten. Ushahidi heißt auf Kiswahili Beweis. Das ist eine Open-Source-Software, mit der jeder, der Zugang zum Internet hat, Ereignisse auf einer digitalen Karte einzeichnen kann. Und Ushahidi erlaubte Kenianerinnen und Kenianer, während Unruhen nach den Wahlen 2007 Gewaltausbrüche zu kartieren und sie somit transparent zu machen. Und diese Software wurde dann weltweit bekannt. Also die USA hat es zum Beispiel benutzt bei Umweltkatastrophen, Indien benutzt Ushahidi für die Kartierung von Korruptionsvorfällen. Das heißt, plötzlich wurde eine technologische Innovation, die in Kenia entwickelt wurde, global anerkannt und genutzt. Und durch diesen Erfolg von Ushahidi und das vielfach zitierte Beispiel M-Pesa, das heißt Mobile Money, das ermöglicht Geldtransfer per SMS, richtete sich dann die internationale Aufmerksamkeit zunehmend auf diese Tech-Szene in Nairobi. Und das heißt, wenn man so ein Auge hat dafür, dann findet man tatsächlich in jeglichen Zeitungen oder Blogs Berichte über technologische Erfolgsgeschichten in Kenia. Und je mehr in den Medien über diese Tech-Szene in Nairobis berichtet wird, desto mehr Menschen aus alteingesessenen Orten der Technikproduktion wie dem Silicon Valley oder Europa besuchen Nairobi. Als zum Beispiel Mark Zuckerberg, das ist der rosane Punkt in dem Bild, ich weiß nicht, ob ihr es seht, als Mark Zuckerberg zum Beispiel im August 2016 die Tech-Szene in Nairobis besuchte, um sich über Technologien zu informieren, die mobilen Geldtransfer verwenden, da wurde eigentlich deutlich, dass Nairobis Ruf als Innovationsstandort bis zu diesen globalen Tech-Gurus gelangt ist. Und dieses wirtschaftliche Potenzial der technischen Innovation und dem Know-how der Expertise in Kenia lässt Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen und auch internationale Tech-Konzerne wie Google, IBM und Microsoft nicht kalt. Und die finanzieren mittlerweile im großen Maße Hackathons, andere Wettbewerbe, kreative Arbeitsplätze und Startups. Genau. Diese innovativen Arbeitsplätze wie Coworking Spaces und Makerspaces fühlen sich für viele TechnikentwicklerInnen und Ingenieurinnen empowernd und revolutionär an, da sie die Möglichkeit bieten, eigene Ideen umzusetzen. Zum Beispiel, kennt ihr selber, durch das Programmieren von Software oder das Bauen innovativer Leitplatinen. Und für Kenias Arbeitsmarkt ist diese Technikentwicklung neu, denn für Ingenieurinnen nach dem Studium gibt es hauptsächlich Berufe, in denen Technik instand gehalten werden muss oder repariert werden muss, weil die meisten Geräte, Maschinen für die Industrie oder auch Autos kommen aus China, aus den USA, aus Europa. Und in diesem Sinne erzählte mir eine Maschinenbauerin, wieso sie innovative Arbeit so sehr schätzt. Jetzt hier auf Deutsch übersetzt. Sagte sie, ich warte Maschinen nicht gerne, weil ich das Gefühl habe, bei dieser Aufgabe persönlich nicht zu wachsen. Aber ein Coworking Space gibt mir die Plattform zu wachsen, weil wir Projekte haben, die zum Nachdenken, zum Erforschen und Abenteuer anregen. Heute arbeiten wir an einem Auto, am nächsten Tag an einer Pumpe. Ich entwickle mich hier also ständig weiter. Die Hightech-Szene in Nairobi empowert nicht nur einzelne Personen, wie wir es hier gehört haben, indem sich von der Reparatur importierter Technologien lossagen können, sondern ganz Kenia. Eine Technikforscherin sagte zu mir, dass sich durch all die Menschen, die in Nairobi Technik entwickeln, das Bild zu verändern beginnt und die Menschen global erkennen, dass auch sie einen Platz in der Tech-Szene haben, in Nairobi, regional, also afrikaweit und weltweit. Und es bedeutet, dass die Technikentwicklung in Kenia und deren globale mediale Sichtbarkeit dazu führt, die vorherrschende Vorstellung von einem Zentrum und einer Peripherie zu verändern. Hier nochmal kurzer Exkurs. Seit den Kolonialherrschaften Europas herrscht die Vorstellung, dass Europa und heutzutage auch und vor allem die USA das weltweite Zentrum von Wissenschaft und Technologie ist. Und somit alle anderen Länder auf dieser Welt die Peripherie ausmachen, die das europäische Wissen und Technik vor allem importieren. Und durch diese globale Anerkennung von Nairobi als Innovationsstandort wird gezeigt, dass es eben nicht nur einen einseitigen Austausch zwischen einem vermeintlichen Zentrum von Innovation und einer Peripherie des globalen Südens gibt, die nur aus Konsumentinnen europäischer Technik besteht. Genau, und um genau gegen diese Vorstellung, dass Wissen und Technologie aus dem globalen Norden besser sei als andere, anzukämpfen, werden Produkte aus Kenia als Made in Africa for Africa vermarktet. Das heißt, es kann sein, dass es ein Internetmodem ist, was in Kenia entwickelt wurde, Wasserfässer oder der erste Makerspace Nairobis. Alle werden vermarktet als in afrikanischen Ländern für afrikanische Kontexte hergestellt. Genau, hier kurz ein Nebenkommentar. Ich werde oft den Begriff Afrika verwenden, weil das so vor Ort passiert ist. Ich selber will aber darauf hinweisen, ich spreche heute nur über kenianische TechnikentwicklerInnen und distanziere mich davon, dass man Afrika als irgendwie einheitlichen Kontext sehen kann. Genau, also zurück zu diesem Slogan Made in Africa for Africa. Dieses Marketing ist für die TechnikentwicklerInnen in Kenia nicht nur ein Branding oder ein Marketing einer Technologie, sondern für sie betont dieser Slogan die lokale Expertise darüber, was für den eigenen Kontext am besten ist und was man dafür herstellen sollte, und äußert somit den Wunsch nach Unabhängigkeit von Handelsabkommen mit der EU, aber auch von Programmen internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt kommt das große Aber. Um stetig neue innovative Ideen zu entwickeln, sind diese EntwicklerInnen auf Investitionen angewiesen. Und diese Finanzierung der eigenen Arbeit natürlich ist eines der Hauptthemen, auch in Nairobi. Das heißt, die meisten Menschen arbeiten projektbasiert. Das heißt, sie befinden sich, wie eine Startup-Gründerin gesagt hat, in einem Dezember-zu-Dezember-Job. Jedes Jahr endet mit Aufregung und Ungewissheit. Ein Programmierer sagte, wir haben bis jetzt noch keine finanziellen Zuschüsse und alle unsere Gespräche drehen sich nur um die Nachhaltigkeit unserer Projekte und wie wir nächstes Jahr mehr Geld für unsere Ideen akquirieren können. Und das erzählte er mir so Ende November, also 4 Wochen bevor seine Förderung ausging. Genau, das heißt, längerfristige Planungen für die Entwicklung einer neuen Software oder Hardware, die werden eigentlich durch die auf wenige Monate limitierte Finanzierung erheblich erschwert. Und diese projektbasierte Arbeit bestimmt eigentlich viele Startup-Szenen weltweit. Und der Kontext Nairobis unterscheidet sich jedoch zum Beispiel von der Startup-Szene in Berlin. Denn bis heute liegt die Priorität für kenianische Investoren im Immobilienmarkt. Der ist sicher, da kriegen sie auf jeden Fall Geld zurück, wenn sie investieren und Eigentum kaufen. Das heißt, das meiste Geld für Startups in Kenia kommt von internationalen Firmen, wie ich schon vorhin erwähnt habe, also Google, Microsoft, IBM, Intel. Oder auch Stiftungen oder auch Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen. Genau, hier sieht man noch so ein Hackathon-Google-Bild. Eine kenianische Technikexpertin beschreibt, was diese Investition von internationalen GeldgeberInnen für sie bedeutet. Sie sagt, viele Gelder der Entwicklungszusammenarbeit, privaten Unternehmen und individuellen Investorinnen sind sehr amerizentrisch. Das Geld kommt mit amerizentrischen Werten und Ansichten. Es gibt kein Geld ohne Bedingungen. Daher hängt alles von den Werten ab, die den Geldern angeheftet sind. Das heißt, ihrer Meinung nach wird die Finanzierung von innovativen Projekten von den Überzeugungen der GeldgeberInnen bestimmt. Sie sagt, sie muss für die diversen GeldgeberInnen eigentlich immer unterschiedliche Sprachen sprechen, je nachdem, was die Leute, von denen sie Geld haben möchte, hören möchte. Ja, klar, genau. Aber jetzt kommt der große Punkt, genau. So zum Beispiel für vor allem US-amerikanische Investorinnen, dass Technologie die Welt verbessert. Das bedeutet, die Besonderheit der Investorinnenlandschaft in Nairobi ist, dass private Firmen und Non-Profit-Organisationen nur Technologien fördern, die Kenia gesellschaftlich transformieren sollen. Sämtliche EntwicklerInnen problematisieren aber diesen Fokus ihrer Investorinnen auf den sogenannten Social Impact von Technologien. Hier sagt eine Programmiererin, wir befassen uns mit Menschen, die immer noch die Idee eines armen Afrikas, eines mangelnden Afrikas, eines ungleich wachsenden Afrikas vorantreiben. Ein Ingenieur eines Startups erzählte, die internationalen Investorinnen wollen einfach schöne Geschichten und Fotos. Aus diesem Grund ist es nicht genug, ein nachhaltiges Unternehmen zu haben, das Menschen beschäftigt, etwas Geld verdient und nicht auf finanzielle Darlehen angewiesen ist. Das ist meine Definition von Impact. Aber ein Investor oder eine Investorin will, dass wir die Welt retten, den Kohlenstoffausstoß reduzieren und den Zugang zu Strom verbessern. Die Messlatte für kenianische Unternehmen, Investitionen zu erhalten, ist also höher als für ein Unternehmen im Silicon Valley. Das heißt, betrachtet man diesen Kontrast zwischen der Forderung nach Social Impact von technischen Innovationen in Nairobi und dem profitorientierten Ansatz von Startups im globalen Norden, wird deutlich, dass internationale Geldgeberinnen eigentlich mit zweierlei Maß messen. Technikentwicklerinnen in Nairobi werden nur dann finanziert, wenn sie Social Impact in ihr Geschäftsmodell integrieren, wobei Startups im Silicon Valley und Europa auch finanziert werden, wenn sie keine sozialen Unternehmen sind. Das scheint also, dass kenianische Startups und ihre Ideen nicht als potenziell eigenständige Unternehmen angesehen werden, sondern eher als so spannende Geschichten über technologischen Einfluss in Kenias Gesellschaft. Haben wir eigentlich eine eigene Kultur der Technikentwicklung oder tanzen wir einfach nach der Pfeife der Investorinnen? An Bevormundungen aus dem Westen sind KenianerInnen schon seit dem Kolonialismus gewöhnt. Und dennoch braucht es viel Geduld und diverse Strategien, um nicht vollständig nach der Pfeife von internationalen GeldgeberInnen zu tanzen und trotzdem noch Investitionen in die eigenen Unternehmensideen zu halten. Genau, als Beispiel möchte ich euch den Umgang mit Investorinnen von einem Startup zeigen, das ein Prepaid-Gaszähler entwickelt hat. Das heißt, das erlaubt, beim Kochen nur das verwendete Gas, also in kleinen Mengen zu zahlen und nicht sofort die fette Gasflasche, die ziemlich teuer ist, zu bezahlen. Und ein Mitgründer dieses Unternehmens nennt ihren Umgang mit problematischen Weltbildern von Investorinnen to push back. Sie weisen die also zurück. Und da sagen sie, das ist jetzt auch relativ lang, wir behandeln unsere Kunden und Kundinnen wie Kunden und Kundinnen und nicht wie Problemfälle, denen wir helfen müssen. Wir weisen Investorinnen ab, wenn sie von uns fordern, dass wir die Laufstrecke messen sollen, die jemand gespart hat, indem er oder sie mit Gas kocht und nicht mehr mit Holzkohle oder Spiritus. Manchmal sagen wir, anstatt den Einfluss unserer Technologie zu messen, lassen Sie uns lieber darüber sprechen, womit Sie, lieber Investor, zu Hause kochen. Kochen Sie mit Holzkohle? Haben Sie einen Solarkocher? Und wenn Investorinnen sagen, ich möchte Kundinnen in ihren Wohnungen zu Hause besuchen, sagen wir dazu nein. Trotz der Versuche des Zurechtrückens oder to push back, wegschiebens, westlicher Vorstellungen von einem unterentwickelten Kenia, das Hilfe aus Europa braucht, sind TechnikentwicklerInnen nun mal auf Investitionen angewiesen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Und so müssen sie ständig abwägen, zwischen ihrem Idealismus diskriminierendes Verhalten zu kritisieren. Hier sagt nochmal der gleiche Startup-Mitbegründer, wir versuchen unser Bestes, so viel wie möglich von uns abzuweisen und fernzuhalten. Aber wir müssen manchmal auch realistisch sein und die Zähne zusammenbeißen, wenn es keine andere Finanzierung gibt. Und das bedeutet, dass TechnikentwicklerInnen weiterhin über ein vermeintlich rückständiges Kenia und gesellschaftlichen Fortschritt durch die eigene Technologie sprechen müssen, um finanziell unterstützt zu werden. Was finde ich jetzt an dieser Beziehung zwischen EntwicklerInnen und InvestorInnen eigentlich interessant? Meine Forschung, die so 3 bis 7 Jahre lang lief, zeigt, dass kenianische Startups konstant zwischen ihren eigenen Zielen und den Vorstellungen der westlichen Investoren abwägen müssen. Somit sind diese Beziehungen nicht nur rein finanziell, sondern mit postkolonialen Machtasymmetrien aufgeladen. Das bedeutet, dass die Macht zu bestimmen, wer oder was finanzierungswürdig ist, liegt bei den Investorinnen, die oftmals gar keine Ahnung vom kenianischen Kontext haben. Der Social Impact einer Technologie ist das ungeschriebene Gesetz, was und für welche Zielgruppe Technik entwickelt werden soll. Investorinnen finanzieren nämlich nur die Technik, die Nutzerinnen im ländlichen Raum als Zielgruppe haben, wie wir hier auf diesem Bild sehen. Und technische Ideen, die industrielle Prozesse verbessern sollen, erhalten kein Geld. Wir sehen also, dass die Stereotype eines einheitlichen Afrikas, in dem Menschen nur in Dörfern oder städtischen Slums leben, reproduziert werden. Und der Wunsch der Technikentwicklerin, dass ihre Expertise und ihre technologischen Innovationen anerkannt werden, wird nicht wahr. Genau, die Macht der westlichen Investorinnen kritisieren vergleicht ein lokaler Investor die Aktivitäten in der Tech-Szene in Nairobis mit der Kolonialzeit. Karake sagt, wenn man die bisherigen Akteure, Kräfte und Ergebnisse in der ostafrikanischen Start-up-Szene beobachtet, muss man sich mit dem unbehaglichen Gefühl auseinandersetzen, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Der digitale Wettlauf um Afrika droht dem ursprünglichen Wettlauf um Afrika zu gleichen. Das heißt, postkolonial bedeutet, dass der Kolonialismus zwar formell zu Ende ist, Kenia wurde beispielsweise 1963 ein eigener Staat, aber die Herrschaftsbeziehungen, die im Kolonialismus aufgebaut wurden, leben heute noch weiter. Das heißt, heutige koloniale Machtverhältnisse bestehen nicht mehr aus der brutalen Herrschaft von Land und Bevölkerung durch andere Staaten. Heutige koloniale Machtverhältnisse bestehen aus deren Auswirkungen, die in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen überdauern. Zum Beispiel in globalen Rollenbildern eines Zentrums und einer Peripherie oder in Form von globalen Investitionen und Entwicklungszusammenarbeit, die bestimmen, welche Projekte finanziert werden und welche nicht. Oder hier vor unserer Haustür in Form von Straßennamen und Denkmälern, die gewalttätigen Kolonialherren gedenken. In Form von strukturellem Rassismus wie Racial Profiling der Polizei oder den vielen Privilegien, die weiße Menschen auf der ganzen Welt noch immer besitzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.